sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.
Herzlich willkommen zur 175. Folge von Sideline, der USL Podcast. Und wir sind quasi jetzt der Finalpodcast. Müsst für eine Liga. Ihr ahnt schon welche. Aber wir bedeutet natürlich, dass ich, in dem Fall Anne, das Ganze nicht alleine macht, sondern wie immer die hervorragende Begleitung von Wulf habe.
Käsekuchen oder auch im heutigen Sinne Hallöchen.
Aber bevor wir an den Spieltag gehen, gucken wir mal, was es so newstechnisch in der USL gab. Das Gute ist, es gab keine Skandale in dieser Woche. Keine Teams haben sich abgemeldet. Das klingt erstmal gut. Und in der USL ist auch ein bisschen gearbeitet worden. Weil natürlich, man muss ja auch für die nächsten Jahre, für die kommende Saison nach und nach anfangen, die Teams schon mal beim Verband anzumelden, damit diese dann natürlich auch spielberechtigt sind. Und klar, man muss ja auch als Liga bestimmte Anforderungen erfüllen. Auch dazu gehört, dass noch weitere Teams mit dazukommen, zum Beispiel in der Championship, aber klar, logischerweise auch in der League One oder noch weiter runter. Dementsprechend kümmert man sich auch darum jetzt, gerade schon, obwohl die Saison noch läuft. In dieser Woche wurden einige Teams bekannt gegeben, sie wurden einfach angemeldet. Und jetzt ist die Frage, sind es die Teams, die wir erwarten? Weil die USL hat ja in den letzten Jahren sehr häufig dazu geneigt, dass man mehrere Teams angekündigt hat, von denen man dann jetzt zum Teil seit Jahren nichts mehr gehört hat. Also deswegen die Frage an dich, wie ist da der Stand? Wie steht's um unsere künftigen USL-Teams?
Also ich würde mal sagen, es gibt eine größere Überraschung, auf die können wir gleich noch eingehen. Aber im Wesentlichen sind das, glaube ich, hauptsächlich Teams, bei denen wir schon damit gerechnet haben, dass sie kommen werden. Also als Beispiel Fort Lauderdale war ja schon Gerüchte, dass sie dieses Jahr mitmachen werden. Dass sie ja ein laufendes Frauenteam haben, was im Saft ist. Und zum Beispiel Sporting Jacks ja auch den Schritt in Männerfußball gemacht hat. Fände ich es jetzt nicht so überraschend, wenn die Vorbereitungen dann eben abgeschlossen sind und sie dann nächstes Jahr mit Fort Lauderdale United auch in die League One gehen werden. Ähnliches gilt für den Club in Washington aus Eugene, alles war Oregon, Entschuldigung, Eugene, die halt früher ja schon als Lane United lange Zeit im Amateurbereich waren, einfach da klar war, die wollen den Schritt machen und da hatten die halt ein paar ohne Probleme, da war auch klar, die haben ein Stadion, die haben die Infrastruktur, die haben die Leute, müssen nur die letzten Schritte machen. Selbes gilt für Atletico Dallas, die in die Championship gehen werden. Auch da gab es ja immer regelmäßig News und Sachen, wo man wusste, okay, da wird gearbeitet. Und zwei Clubs fand ich jetzt relativ überraschend, wenn man da entweder noch gar nichts von gehört hat oder seit dem typischen, hey, wir haben uns jetzt angemeldet, dass wir auch mal ein Team vorhaben, auch nichts groß gemeldet haben. Was wir aber auch wissen, und darauf möchte ich auf den eigentlichen Punkt zurückkehren, ist, dass einige Teams, die gerüchtet waren, wohl noch brauchen werden. Also Santa Barbara Sky aus Kalifornien, die schon vor 2 Jahren hätten mitmachen sollen und jetzt letztes Jahr die Lizenz von Memphis übernommen haben, werden wir doch nicht ab 27 in der Championship spielen, sondern irgendwann. Oder Tormenta, die ja in der Offseason knapp 2 Wochen vor Saisonstart sich plötzlich zurückgezogen haben, die werden halt auch wohl noch ein bisschen länger brauchen. Und ansonsten, bin ich ehrlich, habe ich den Überblick verloren. Es gibt so viele Teams, die sich generell ankündigen, wo man dann nichts hört, wo man dann immer mal wieder was hört, dass es echt schwer ist, den Überblick zu behalten. Es gibt gefühlt 40 Teams pro Ligen, die Interesse anmelden. Da kann ich die nicht alle nennen. Das ist einfach viel zu viel.
Ja, und ändert sich zu schnell auch wieder. Also das ist leider ein recht unprofessionelles Vorgehen von einigen potenziellen USL-Teams oder vielleicht von der USL, zumindest Championship selbst, die ja dann offensichtlich immer wieder auch die Möglichkeit gibt, dass solche Teams, die noch weit davon entfernt sind, überhaupt in den Spielbetrieb zu gehen, trotzdem verkündet werden. Und es dann den Absprung sozusagen niemals schaffen würden.
Noch kurz erwähnt zur Vollständigkeit halber. Der Club, Also die Teams, die jetzt angekündigt worden sind, auf eins würde ich gern mehr eingehen, wenn du das möchtest. In der League One nächstes Jahr sind eben Sporting Cascades aus Oregon. Dann haben wir Fort Lauderdale United, die als Männerteam jetzt mitmachen. Und Port St. Lucie, auch aus Florida. Da hat man halt seit diesem, wir sind jetzt da, halt nichts mehr gehört. Atletico Dallas geht in die Championship. Und dann gibt es ein neues Kalifornien-Team, was ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, das ich jetzt einfach aufgrund der Geschichte dahinter interessant finde. Und zwar geht es um ein Team, das aus Thousand Oaks, also 1000 Eichen, in Kalifornien spielt. Und dahinter soll angeblich, höchstwahrscheinlich, dieselbe Ownership-Gruppe stecken, die das MLS Next Pro-Team der Los Angeles Galaxy betreibt. Denn die haben ja vor ein, zwei Jahren ihre Los Angeles Galaxy 2 in Ventura County FC umbenannt. Und das wäre jetzt der erste Schritt aus dem MLS-Kosmos in den USL-Kosmos, anstatt andersrum, was man sonst gewohnt ist. Und da ja du die MLS verfolgst, würde mich interessieren, macht Ventura County irgendwas? Hat man da irgendwas gehört? Wäre das ein Verlust für die MLS? Oder denkst du dir, hätte jetzt auch keine Sau interessiert, wenn das Los Angeles Galaxy 2 Team umzieht?
Na gut, ich stecke jetzt nicht so sehr im Ventura-Kosmos. Also gerüchtemäßig habe ich da bis dato nichts gehört. Allerdings könnte ich mir auch vorstellen, dass eventuell LA Galaxy für die künftigen Jahre auch einfach nochmal eine andere Strategie versucht und vielleicht doch lieber ganz offiziell mit einer zweiten Mannschaft da an den Start geht und die eigenen Spieler da noch besser verwendet, sodass die Ownership Group von Ventura möglicherweise einfach dann auch das Potenzial hat, nochmal in einer anderen Liga es zu versuchen. Was an sich ja auch gar nicht so dumm wäre, wenn du dich nochmal breiter aufstellst, weil du hast dann Spieler in der MLS Next Pro, du hast aber auch welche im USL-Kosmos und kannst dann durchaus gut nochmal untereinander rotieren, sodass Spieler, die vielleicht für die MLS Next Pro schon zu gut sind und dann nochmal eine andere Herausforderung brauchen, dass man die in die Championship zum Beispiel steckt, damit sie da die letzten fehlenden Schritte noch machen können, die ihnen vielleicht noch fehlen bis zur MLS. Das wäre so die logischste Variante, die ich mir da vorstellen könnte. Oder man hat sich halt innerhalb der Gruppe so zerstritten, dass man einfach generell getrennte Wege gehen will. Das wäre natürlich auch möglich. Aber an sich, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, ich verstehe den Mehrwert von der MLS Next Pro nicht so wirklich. Also vielleicht in Ansätzen, aber ich verstehe nicht, warum man den sehr jungen Spielern nicht die Möglichkeit gibt, wenn sie schon so weit sind, eben auch mal gegen erwachsene Männer zu spielen und nicht nur immer gegen Gleichaltrige. Und das könnte man mit so einer Variante dann doch abdecken.
Was ich daran vermute, das ist jetzt auch wirklich aus der Verschwörungstheorie-Ecke, wir wissen noch seit ein paar Wochen, dass die MLS Next Pro sich neu aufstellen wird mit diesem KKR Private Equity Firmendingens, die ja dafür sorgen sollen, dass die teilweise die kompletten Teams abwickeln und für die quasi steuern oder den neuen Orte in der Nähe der jeweiligen Hauptteams suchen, um da neue Teams aufzugründen. Plus wir haben Teams, die sich ja von ihren Zweitmannschaften lösen, um in andere Bundesstaaten zu gehen. Also als Beispiel, DC United hat ja Loudon nicht mehr und will ja unbedingt nach Maryland ziehen, um da nochmal ein Team zu gründen. Vielleicht ist es auch so eine Los Angeles Galaxy-Geschichte, dass da diese KKR-Geschichte hintersteckt, dass die sagen, komm, ich spinne mal rum, Ventura County ist uns zu weit weg, gefällt uns nicht mehr. Wir wollen es eben durch dieses, nennen wir mal, ausgesourcete Handling neu aufstellen, dass da noch irgendwie was mit hintersteckt, dass da diese neue Infrastruktur kommen wird. Ich finde es so interessant, weil es eben diesen Sprung aus der Next Pro-Szene in die USL ist, anstatt wieder irgendein USL-Team in den MLS-Kosmos zu stecken. Ansonsten, um ein Fazit zu den neuen Teams noch kurz zu machen, hauen mich jetzt die wenigsten vom Mocker. Ich finde Eugene ganz gut, weil als Spokane auf so einer Insel ganz oben im Norden ist und außer gefühlt dem einem Team von AV Alta halt niemand in der Nähe hat und krass weite Wege fahren muss. Dass die also ein Washington-Oregon-Derby haben, ist ja definitiv unterhaltsam. Ja, ob es noch ein Kalifornien-Team und nochmal zwei Florida-Teams braucht, will ich nicht die alte Leier aufmachen. Da kennt ihr unseren Standpunkt. Es gibt zu viele davon. Aber wenn man das braucht, um dann eher diese Divisions zu machen, also mit Eastern oder Western Division, dann kommt das halt so. Wir wissen ja eh nicht, wie lange die Teams durchhalten, deswegen will ich mich da jetzt nicht zu sehr drauf versteifen. Ich denke mir nur, am interessantesten von diesen vier neuen League One Teams finde ich Oregon, eben weil es eben was Besonderes ist. Und beim Rest, ja, werden wir schauen, wie lange die Teams alle bleiben, kommen, aufsteigen, gehen. Kann viel passieren im US-Fußball.
Auch ob sie dann wirklich tatsächlich kommen, weil auch eine Anmeldung heißt ja am Ende gar nichts. Es ist ein erster weiterer Schritt, aber noch kein Endergebnis. Warten wir es ab. Wir werden ja dann sehen, welche Teams am Ende tatsächlich auf dem Platz stehen und welche nicht. Wir springen mal in die Liga und gehen dort mal in eine Partie, wo quasi eine Lokomotive am Platz steht, nämlich von El Paso. Und die hatten Lexington zu Gast. Jetzt ist ja die Frage, was erwartet uns von dieser Partie? Worauf kann man sich da gefasst machen?
Ich sag mal so, ich hatte die Partie live gesehen, hab nicht zwingend zu viel davon erwartet. Am Ende war es, wie habe ich es genannt, das beste Beispiel, wenn man im Lexikon nach Murphy's Law gucken möchte. Das Murphy's Gesetz besagt ja, dass alles, was schief gehen kann, auch schief geht. Und das beschreibt El Paso's Spiel in der Partie halt wirklich sehr gut. Und das hat am Ende mich sehr unterhalten, aber hat irgendwie auch ein bisschen traurig gemacht.
Ja, na gut, man muss auch dazu sagen, das ist jetzt auch nicht die Top-Partie. El Paso hatte diese Saison irgendwie sehr stark angefangen und mittlerweile haben sie sehr stark nachgelassen. Sie hatten in den letzten Wochen, Strich Monaten gerade mal zwei Siege, die noch nicht mal unbedingt alle in der Liga waren, sondern auch im USL Cup. Ja, der ist halt auch da, aber vielleicht wäre die Liga als solches nochmal wichtiger. Und für Lexington selbst läuft es ja auch ausbaufähig, sagen wir es mal so. Auch da, es ist recht ähnlich zu El Paso, von daher war irgendwie klar, uns erwartet da eine etwas andere Partie. Aber ja, das habe ich nicht erwartet, was wir dann da gesehen haben. Es fing für die Gäste auch ziemlich gut an. Bereits in der 9. Minute gab es den ersten Treffer. Und in dem Fall ist die Situation noch relativ entspannt und zeigt aber wieder so ein bisschen, wie Verteidigung nicht richtig aufpasst. Lexington schießt den Ball Richtung Tor, der Torwart blockt. Das ist eine ganz normale Situation, wie sie vorkommen kann. Aufgrund des Schusses kann er ihn nicht halten, sondern blockt ihn lieber ab. Und anstatt, dass die Verteidiger da vernünftig mit aufpassen, weil natürlich klar ist, dass der Ball dann wieder irgendwo im Strafraum herumschwirren wird, passt man halt nicht auf und dann landet er letztendlich immer vor den Füßen des Gegners und der kann ja recht einfach immer ins 1-1 gehen, wenn überhaupt noch notwendig ist, und da das Tor machen. Und genau so eine Situation ist das da auch. Also ja, vielleicht nicht die beste Strategie, Bälle immer abzublocken, ist das eine. Das andere ist aber auch die fehlende Verteidigung. Beziehungsweise in dem Fall ist es ja auch nochmal ein bisschen blöder gelaufen, weil durchs Abblocken landete der Ball noch nicht mal vor den Füßen der Gegner, sondern er landete vor den Füßen des eigenen Mannes am Schienbein und von da aus prallte er ab und ging ins Tor. Also der worst case, aber ehrlich gesagt, also der Verteidiger sieht da sehr blöd aus. Es wirkt ein bisschen, als wenn er sogar schießt, vielleicht auch aus der Reaktion heraus, aber nicht aufgepasst, in meinen Augen.
Das trifft's gut. Ich fand El Paso in der Partie generell sehr unkonzentriert stellenweise. Und wenn sie konzentriert waren, waren sie irgendwie sehr übereifrig. Bestes Beispiel wäre dafür Minute 29. Abitia, einer der Stürmer meines Erachtens von El Paso, geht dann mit vollgestreckten Beinen in seinen Gegenspieler von Lexington rein. Der Lexington-Spieler kracht zu Boden, hat Schmerzen und Abitia kriegt dafür die rote Karte. Das heißt, du liegst schon hinten und bist dann nach nicht mal 30 Minuten in Unterzahl. Was natürlich für die restlichen 60 Minuten nur gute Dinge bedeuten kann.
Oh ja, auf jeden Fall. Was man übrigens auch dazu sagen muss, ist es auch super blöd, so in den Zweikampf zu gehen. Er liegt schon auf dem Boden und ich meine, er rutschte dann so ein Stück und streckte nach oben seine offene Sohle. Und logischerweise triffst du dann immer den Gegner. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du den Ball triffst, ist aus deiner Position heraus relativ gering. Ja, und wenn du dann halt den Gegner triffst über dem Knie auch noch, es ist immer die rote Karte. Da darf man sich auch nicht beschweren. Ansonsten gab es kurz vor dem Halbzeitpfiff nochmal eine interessante Szene, nämlich ein Tor. Und das resultierte aus einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte und brauchte 2-3 schnelle Pässe einfach nur, die wie aus dem Bilderbuch sozusagen flach geschossen wurden. Und man hatte von Markus Epstein, der ist sehr, sehr erfahren. Der weiß, was er macht, der weiß, wie er Tore schießen muss und das macht er in der Situation auch. Also da haben sie sich wirklich komplett überrennen lassen und haben auch da, wie vorhin schon kritisiert, überhaupt nicht umgeschalten in die Verteidigung, sondern waren völlig überrascht, dass sie da in der gegnerischen Hälfte den Ball verloren haben.
Hast du noch was vor der, was war es, 60. und Minute? Weil ich würde die Szene ungern klauen, wenn du noch vorher was hast.
Nein.
Gut. Ja, in der 62. Minute wird die Sache nochmal deutlich schlimmer für der Passer. Und bevor ich die Szene beschreibe, muss ich ganz kurz sagen, dass ich nicht neutral berichten kann. Weil den Spieler, über den wir gleich reden, das ist Robert Coronado, er und ich kennen uns schon einige Jahre. Seitdem er damals bei OKC spielte, und ich war ja damals schon vor Ewigkeiten SG-Member, waren wir in Kontakt, schreiben uns hier und da. Er war schon zweimal Gast in meinen Podcasts. Wir mögen uns. Deswegen kann ich ihn nicht komplett neutral berichten. Aber in der Szene macht er etwas, was wirklich ja nicht sonderlich helle war, um es mal nett zu beschreiben. Und die Szene war auch wirklich nicht nötig. Denn Robert Coronado, zentraler Mittelfeldspieler, und sein Gegenmann von Lexington versuchen so ein bisschen beide um den Ball zu rangeln. Nichts Dramatisches, keiner geht zu Boden, nichts passiert. Der Lexington-Spieler hat am Ende den Ball, geht ein paar Schritte. Coronado kommt dann von hinten angelaufen und gibt ihm so einen, ja, leicht ärgerlichen Klaps von hinten auf den Hinterkopf. Und man sieht den Kopf des Lexington-Spielers kurz ein Stück wegfliegen. Assistenzschiri hat sofort gesehen, der Hauptschiri greift ein, Coronado kriegt dafür die rote Karte und wundert sich auch, warum er die rote Karte dafür bekommen hat und beschwert sich dafür ein bisschen. Und das heißt, nach gerade mal 2/3 vom Spiel steht es nicht nur 0-2 aus Sicht von El Paso, sondern man spielt auch mit 9 Mann gegen 11. Und nicht mal das war das Schlimmste in der Partie. Es geht noch weiter.
Ja. Weil wenn dir 2 Leute fehlen, dann wird es natürlich immer wieder anstrengender. Und schon 2 Minuten später gibt es die nachfolgende Konsequenz. Bei Lexington spielen durchaus die einen oder anderen sehr erfahrenen Spieler. Die wissen natürlich A, wie sie ihren Vorteil ausnutzen können und B, wie man schnell spielen kann. Und in dem Fall ist es Aaron Molloy, der sieht einfach, wer wo steht. Und passt einfach den Ball perfekt zwischen die Schnittstellen in den Strafraum. Und da ist natürlich kein anderer als Goodrun. Der nimmt den Ball, schießt ins Tor, 3-0. Auch da einfach wieder schnell gespielt, saubere Pässe, ungefährliche Pässe, vor allem auch abgesehen von dem Pass dann in den Strafraum. Aber ansonsten haben sie es so gemacht, wie man es machen muss, wie man es macht, wenn man Tore schießen will. Und in dem Fall sehr erfolgreich, weil man führt da 3-0.
Jo, aber auch dann läuft es aber noch nicht besser für El Paso. Denn in der 81. Minute hatten sie sogar die richtige Idee, aber wieder Pech dabei. Denn es gibt einen typischen, würde ich sagen, ja, Pass, eine gut typische Vorlage für einen Stürmer. Der Ball wird vom Strafraumrand in die Mitte gepasst und sollte von dort dann direkt verwandelt werden. Auch hier passiert dieselbe Idee. Der Ball wird, ich meine, von links in den Strafraum reingeschoben. Scott will zum Ball, wird von einem Verteidiger geblockt, der den Ball tatsächlich bekommt. Aber der Verteidiger kann den Ball halt nicht wirklich weiter abfälschen, so dass der Ball zurück zu Scott geht, der halt dann den Ball ganz bequem einschieben kann. Und damit steht es dann 0-4 für El Paso, mit wohlgemerkt noch 9 Minuten mit 9 Mann.
Naja, das heißt ja noch nichts, man kann ja trotzdem noch gewinnen. Wird zwar anstrengend, aber es ist möglich. Das fällt ihnen dann in der 89. Minute auch auf. Und sie schaffen es tatsächlich in den gegnerischen Strafraum. Und dort kommt es zu einem kleinen Foul. Der sorgt für den berühmten Elfmeterpfiff. Ist auch vollkommen okay, da an der Stelle den Elfmeter zu geben. Und Rubio macht da den Treffer. Aber ehrlich gesagt, mehr war da noch nicht mehr drin. Wäre auch eher unverdient gewesen, weil von El Paso kam in dieser Partie wirklich kaum Nennenswertes. Oder kaum positiv Nennenswertes, so rum.
Ja, ich glaube, dann geht doch eher für die Moral, für die Spieler von El Paso mit etwas Positivem aus der Partie rauszugehen, weil besser kann es ja sowieso nicht mehr werden, dann hast du wenigstens ein Erfolgserlebnis und nochmal das letzte Tor der Partie gemacht. Aber ja, das war wirklich eine desaströse Leistung von vorne bis hinten. Zwei Mann sind natürlich gesperrt für mindestens ein Spiel. Und der Tabelle hat es jetzt auch nicht geholfen, zu Hause 1-4 zu verlieren. Uff, das war heftig. Für neutrale Fans unterhaltsam, aber ich wäre da keine Paso-Fan gern gewesen.
Ja, absolut. Wir gönnen jetzt mal den El Paso-Fans einen kurzen Augenblick des Durchschnaufens, eine kurze Pause. Und dann hören wir uns gleich wieder bei Sideline, der USL-Podcast.
Radsport ist mehr als Tour de France. Von Januar bis Oktober, von Australien bis China, fast das gesamte Jahr messen sich die besten Fahrerinnen und Fahrer der Welt. Doch wie wurden die Rennen entschieden? Wer sind die nächsten Superstars? Warum werden die Rennen bei den Frauen so wenig übertragen?
Jeden Sonntag blicken Bent und ich, Lukas, bei Radio Tour zurück auf die vergangene Radsportwoche, analysieren die wichtigsten Rennen der Männer und Frauen und besprechen die Themen abseits des Rads. Dazu gibt es spannende Interviews mit bekannten oder unbekannten Menschen aus dem Sport und zu sportlichen und ernsten Themen. Radio Tour, der Podcast für die Menschen, die Radsport wirklich verstehen wollen.
Bei meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast. Und wir blicken jetzt mal ins Stadion von Monterey Bay. Die hatten Loudon zu Gast. Und man muss sagen, wir sind jetzt wirklich gerade schon ziemlich im Kellerbereich der Liga. Für beide Teams läuft es nicht so wahnsinnig gut. Jetzt ist die Frage, wie fandest du die Partie?
Erstaunlich unterhaltsam, ist, glaube ich, ein gutes Fazit. Also klar, ich war natürlich ein bisschen gespoilert, weil ich ja sah, es gab 5 Tore. Also kann es ja nicht komplett langweilig sein. Aber trotzdem, ich hätte halt jetzt auch von der Qualität der Tore halt die definitiv nicht so viel erwartet. Das war unterhaltsam, also hat sich gelohnt.
Was aber mal interessant wäre, wie findest du den Kader von Monterey? Ist der Kader tatsächlich so schlecht, wie man es aufgrund ihrer aktuellen Tabellensituation denken könnte, oder wäre da eigentlich mehr drin?
Ja, nee, ich würde schon sagen, der Kader ist wirklich nicht sonderlich gut. Das war ja bisher eigentlich selten. Also wir haben ein paar gute Spieler verloren, wie Xavi, der in die Seattle Sounders Jugendmannschaft wechselte. Oder Guterres, der jetzt für Omaha spielt und die Liga absolut regelmäßig kaputt schießt. Klar, sie haben ein paar gute Leute bekommen, die Rang und Namen haben. Die haben halt auch erstmal auf Dauer beweisen müssen, dass sie halt das Liga-Format haben. Also Sebastian Legette von Dallas, mal gucken, was der an Qualität und Ausdauer noch mitbringt. Fernando Delgado, junges Torwarttalent, hat bei Birmingham jetzt nicht so krass viel gespielt, muss erstmal da Stammspieler werden. Und Blankas war bei AV Alta halt wirklich gut, noch in den Freistößen. Auch da muss er halt den Sprung erstmal beweisen. Und daher, ich glaube, der Höhenflug liegt eher am Trainer. Der hat mir auch schon beim Spiel gegen Boise gut gefallen, als wirklich an dem Kader. Zumindest so vom Stand jetzt betrachten.
Was ich an dem Kader von Monterey interessant finde, in was für verschiedenen Ligen sich die Scouts da umgesehen haben. Also so richtig eine richtige Struktur kann man da nicht erkennen. Offensichtlich haben sie sich einfach mal über so Fußballportal-Webseiten gegangen, um zu gucken, was gibt es so für Ligen, was gibt es da so für Spieler, und dann vielleicht auch so ein bisschen wahllos einfach sich ein paar Leute rausgepickt, die sich dann entweder angesehen haben oder vielleicht auch nicht angesehen haben und dann sich ins Team geholt haben. Also das ist wirklich eine sehr bunte Mischung, die sie sich da dann dazugeholt haben. Aber gehen wir doch mal in die Partie. Wie lief es denn?
Ich muss sagen, eigentlich ziemlich gut. Und das Spannende in der Partie ist, es war ja das Duell gegen Loudon. Und in dem Spiel gab es einen Spieler, der frisch von Loudon zu Monterey gewechselt ist. Und der wurde in der Partie tatsächlich mehrmals relativ wichtig. Als Beispiel, in der 5. Minute gab es einen Querpass von links in den Strafraum. Und Bidoua, der von Loudon als Stürmer gewechselt ist zu Monterey, schiebt bequem ein zur Führung für die Heimmannschaft.
Und weit 5 Minuten später fällt auch das zweite Tor, ebenfalls für die Heimmannschaft. Und in dem Fall wird es ganz klassisch gemacht, der Ball einfach lang nach vorne. Mal gucken, was rauskommt am Ende. Es war eine interessante Strategie, sagen wir es mal so, in diese Situation zu gehen, weil auch da sich die Verteidigung hat wieder sehr schnell ausspielen lassen. An sich, es waren genug Verteidiger da, um diesen langen Ball irgendwie daran hindern zu können, dass er jetzt unbedingt bei den Montreal-Spielern landet. Aber sie haben sich sehr leicht ausschickern lassen. Was cool war, der Ball wurde via Hacke einfach nach hinten gepasst und wurde dann an Legott weitergegeben. Also nicht Legette. Wir haben zwei sehr ähnlich klingende Namen in diesem Team. Und der hatte dann letztendlich den Platz und konnte aufs Tor schießen und letztendlich auch das Tor machen. Aber auch das, also es war schon recht leicht hervorsehbar, und das ist auch mir ein Rätsel, warum gar kein Verteidiger da an der Stelle irgendwie mitgelaufen war, weil du dann komplett freien Stürmer hattest auf einmal. Aber ja, 2-0 Führung nach 10 Minuten.
Es dauerte dann eine Weile, bis man wirklich was von Loudon in der Partie sah, also mehr als dass sie anwesend gewesen sind. Und 2 Minuten nach dem Wiederanpfiff, anscheinend haben sie vorher 30 Minuten einen Schach gespielt oder die Zuschauer gesucht, Yu-Gi-Oh!-Karten getauscht, man weiß es nicht. 2 Minuten nach Wiederanpfiff hat Loudon dann gemerkt, hey, wenn wir einen Punkt holen wollen, müssen wir wenigstens ein Törchen schießen. Und da gab es auch tatsächlich eins, das durchaus gut aussah. Kimi Ordóñez kriegt den Ball im Monterey-Strafraum, dreht einmal um den Verteidiger rum und haut den Ball aus einem recht spitzen Winkel links unten ins Tor rein. Der Keeper sah auch ein bisschen so aus, er hätte den Ball nicht mehr rechtzeitig sehen können, weil da noch ein paar Verteidiger in der Sichtachse standen. Und so trifft Loudon in der gefühlt ersten wirklich guten Torszene für sie zum 1-2 Anschlusstreffer für die Jungs aus Virginia.
15 Minuten später gibt es dann aber wieder ein Problem, weil es gab einen Foul im Strafraum. Auch in dem Fall jetzt kein wahnsinnig brutales Foul oder erwähnenswertes Foul, aber es war nur mal ein Foul im Strafraum. Das führte einen Elfmeter mit sich, den schoss natürlich Büder. Und 3-1 Führung an der Stelle jetzt. Das heißt, sie müssten, um einen Punkt zu machen, müsste Loudon dann noch 2 Tore machen.
Ja, daraus wurde nichts, um tatsächlich ehrlich zu sein. Es gab ein paar gute Szenen. Da war Abukura ein ziemlich guter Mann. Da war ja letztes Jahr eins der Top-Talente der Liga und ist jetzt bisher wegen Verletzungen ausgeschieden. Da gab es eine gute Szene von ihm. Er dribbelt sich von links in den Strafraum rein, versucht dann, den Ball aufs Tor zu nageln. Und Jacob Jackson, der neue Keeper von Monterey, kann den Ball zur Seite klären. Und das gleiche nochmal knapp eine Minute später. Das sah gut aus und hat halt gezeigt, dass sich Loudon noch nicht aufgegeben hat. Aber das war halt auch zeitgleich mit das Beste, was noch für Loudon passiert ist. Und fast Chancen bringen halt am Ende auch nur fast Tore und auch deswegen keine fast Punkte.
Ja, und am Ende fällt dann ja doch nochmal ein Tor. Allerdings nicht für Loudon, sondern für Monterey. Und das war ehrlich gesagt ein ziemlich cooles Tor, weil man, also es war eine schöne Szene, wie man sich selbst den Ball hervorragend vorlegen kann. Vielleicht auch mit ein bisschen Zufall, ich weiß es nicht. aber es sieht verdammt cool aus. In dem Fall, Njadje ist derjenige, der den Ball zugespielt bekommt auf die linke Seite. Dort steht ein Verteidiger, den will er ausspielen. Das macht er auch recht geschickt, beziehungsweise der Ball prallt so ein bisschen irgendwie vom Verteidiger ab oder er zieht ihn ein bisschen hoch, je nachdem. Und dadurch fällt der Ball aber hinter dem Verteidiger. Er kann ihn direkt wieder mitnehmen und dann aufs halbwegs leere Tor schießen. Es ist cool gemacht. Quasi zum Abschluss nochmal ein schönes Tor, damit die Fans von Monterrey zufrieden nach Hause gehen können, weil das war der Endstand.
Ich wollte sagen, für mich war das das schönste Tor der Partie, weil sich Nanja den Ball selber quasi vorlegt, dann hinterherläuft, den Ball wiederholt und dann wirklich auch noch sehr schön vollendet. Sah gut aus, war mal eine Solo-Aktion, wo ich sagen muss, da war Egoismus irgendwie doch irgendwie ganz, ganz zielführend am Ende. War für mich so das optisch schönste Tor, einfach von der Idee her, sich den Ball selber vorzulegen und dann zu holen und zu verwandeln.
Zumal ich es in dem Fall ja noch nicht mal unbedingt als Egoismus auffassen würde, weil zumindest laut meiner Erinnerung hatte er jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Anspielstationen an der Stelle. Und das war doch schon die bessere Entscheidung, es einfach selbst mal zu versuchen. Und hat ja auch hervorragend geklappt. Für Monterrey, also es sind durchaus wichtige Punkte, aber hat an der Tabellensituation bei ihnen jetzt auch nicht so wahnsinnig viel geändert. Da müssen noch ein paar mehr solcher Spiele kommen. Aber vielleicht haben sie jetzt Mut getankt oder wissen jetzt wieder, wie man reichlich Spiele gewinnen kann, sodass es dann im restlichen Verlauf der Saison nochmal besser wird. Wir springen mal in die League One zu Forward Madison. Die hatten nämlich Corpus Christi zu Gast. Und Corpus Christi ist in einer ähnlichen Situation wie Monterrey, denn sie befinden sich am unteren Tabellenende. Sie haben zwar sehr coole Trikots, aber das hilft am Ende auch nicht, wenn du keine Punkte machst. Und naja, Forward Madison, mal so, eigentlich relativ stabil, aber man hat ja auch ein Jubiläum gefeiert. Und so manch einer hat ja Angst vor Jubiläen, weil die oftmals so ein bisschen vielleicht schlechtes Karma mit sich bringen. Was für ein Jubiläum war denn das?
Das war das 100. Stadionjubiläum. Also Breeze Stevens Field, heißt das schöne Stadion, hat ein Jubiläum gefeiert und wurde deswegen auch extra in der Off-Season renoviert. Weswegen Madison, ich meine, bis vor letzte Woche ausschließlich Auswärtsspiele hatte. Und das natürlich auch nicht ganz einfach ist für eine Mannschaft in den USA. Und ich muss zugeben, das Stadion sah schon wirklich sehr gut aus. Also bei das Trikot kann man sich gerne streiten, was sie zum Jubiläumstrikot oder zum Jubiläum rausgehauen haben. Aber das Stadion sah schon nett aus. War gut gefüllt, der Rasen war im besten Zustand und der Rest sah jetzt auch nicht aus, als wäre der irgendwie schlimmer geworden als vorher. Sicher jetzt nicht das Traumstadion aller Zeiten, aber halt für so eine kleine Drittligamannschaft, die durchaus für gute Fans bekannt ist, muss ich sagen, hat mir das Stadion gefallen. Und daher Glückwunsch nach Wisconsin zu Madison zum 100. Jahr der Eröffnung von Breeze Stevens Field.
Die Frage ist nun, haben Sie einen Reinfall mit diesem Jubiläum erlebt oder konnten Sie positiv den Platz verlassen?
Ich hatte die Partie live gesehen und habe mir das als totale Dominanz eingespeichert im Kopf. Und das war es auch tatsächlich, wenn man sich das Highlight-Video anguckt. Also von Corpus Christi kam da eigentlich gar nichts. Bis auf den Keeper, der zum Ende hin mehrere Top-Paraden zeigt. Und die erste Szene passte halt schon wieder perfekt. Es gibt in der 8. Minute eine Ecke für Forward Madison. Von links, der Ball fliegt durch den kompletten Strafraum zum rechten Pfosten. Und Giamfi nimmt den Ball und haut ihn aus kurzer Distanz mit ein bisschen zu viel Wucht mit voller Lotte oben rechts ins Tor rein. 1-0. Und feiert sich dann mit einem schönen Miro Klose, deutsche Nationalmannschaft, Esken Salto. Der Salto war schöner als das Tor, das wäre mein Fazit.
Ja, das Tor war schon recht abstauber. Dafür gab es in der 22. Minute ein weiteres Tor und das war schon noch mal ein bisschen netter. Jetzt auch kein Tor des Jahres und auch vielleicht nicht des Monats, aber trotzdem auch recht nett anzusehen, weil es war einfach mal von außerhalb abgezogen. Und manchmal lohnt sich dieser Mut auch. Und vor allem dann, wenn man den Ball so kontrolliert, dass er nicht 600 Meter übers Tor fliegt. Und der Torschütze war in dem Fall Gebhardt.
By the way, der einzige Spieler, glaube ich, oder der zweiteinzige Spieler, der im Club bleiben durfte nach der letzten verkackten Saison. Heißt auch so schön im Team Mr. Madison, einfach weil er halt wirklich seit vielen Jahren da spielt. Die Fans haben ihm sogar ein Sonder-T-Shirt gedruckt, wo drauf steht Gebhardt for Mayor. Also quasi macht Gebhardt zum Bürgermeister der Stadt. Würde ich sagen, macht dessen halt wirklich das, was du machen musst. Als Veteran und als beliebtester Spieler nimmst den Ball, haust ihn rein. 2-0-Führung, Vorentscheidung. Kann man ruhig so machen. Hat mir gut gefallen.
Ansonsten waren dann erstmal, fand ich, keine großen Highlights mehr in der ersten Halbzeit.
Nö, es dauert auch wirklich. Es dauert lange, bis in die zweite, bis irgendwas war. Also, die Schüsschen, die Madison hatte, waren jetzt nicht krass gut. Und von einem Schuss direkt auf den Keeper von Corpus Christi kam auch von denen halt gar nichts.
Es gibt in der 60. Minute eine Szene, da könnte man sagen, das war extrem fahrlässig von unserem Torschützen vom 1-0, von dem wir ja wissen, der kann Tore schießen. Und der hat doch schon hervorragende Vorarbeit geleistet, weil er ist mit dem Ball hinter dem Torwart. Den hat er schon ausgespielt und dementsprechend steht er vor diesem leeren Tor. Und was macht er? Er schießt den Ball sehr langsam, also sehr lasch. Und das sorgt dafür, dass der Ball so langsam rollt, dass ein Verteidiger angelaufen kommt und ihn schon auch noch irgendwie 1,5 Meter vor der Linie klären kann. Das hätte vielleicht sogar schon nochmal ein weiterer Schritt Richtung Sieg sein können. Aber den Ball an der Stelle so abzugeben, ist wirklich nicht gut. Das kann dir in anderen Partien sehr böse auf die Füße fallen.
Gehe ich mit, kann man so machen. Das 3-0 war für mich auch mit der schönste. Einfach der Schuss aus der kurzen Distanz nach dem schönen Lauf hat Ngubu schön gemacht. Aber am meisten, muss ich sagen, hätte ich dann noch Talbot gelobt, der Torwart von Corpus Christi. Der hatte in der 78., ich meine in der 80. zwei sehr gute Paraden. In der Szene war es auch wieder Ngubu, der nach dem Tor allein aufs Tor zugerammt kommt, weit vor allen anderen Verteidigern ist und dann mit ordentlich Schmackes aufs Tor schießt. Der Torwart dreht sich ein bisschen und schafft es, den Ball mit dem Patschehändchen nochmal zur Seite zu klären. Das sah, wie ich fand, gut aus und hilft auch vielleicht ein bisschen moralisch, wenn du schon 3 Tore kassiert hast, wenigstens dann noch 2, 3 sehr gute Paraden zu machen. Und ich meine, er hatte 6 Paraden in dem Spiel mindestens, wenn ich die Kommentatoren richtig verstanden habe.
Ja, gut. Als Torhüter hast du es auch recht schwer, wahnsinnig zu glänzen. Weil wenn vorne keine Tore geschossen werden und vor dir in der Verteidigung auch nicht so aktiv gearbeitet wird, dann hast du den schwersten Job. Von daher hat das ja soweit noch gut gemacht. Und die Tore, die da gefallen sind, da würde ich ihm relativ wenig Schuld dran geben. Endstand war dann also 3-0 für Forward Madison. Das heißt, ein geglücktes Jubiläum und 3 wichtige Punkte. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause und dann gehen wir ins Finale der USL Super League, das ja jetzt am vergangenen Wochenende stattgefunden hat. Das heißt, wir haben eine neue Meisterschaft zu verkünden. Also bis gleich bei Sideline, der USL Podcast. Willkommen zurück bei Sideline, der USL Podcast. Und wie gerade eben angekündigt, wir gehen jetzt ins Finale der USL Super League, also der zweiten Erstliga oder ersten Liga im Frauenfußball in den USA. Und wie, ich meine, wir hatten es in der letzten Folge schon angesprochen, wer im Finale stehen würde, Lexington SC gegen Carolina S&FC. Und das versprach durchaus eine interessante Partie zu werden, denn Lexington hat ja durchaus eine mehr als solide Saison gespielt, haben auf Platz 1 der Tabelle abgeschlossen. Carolina Essend haben es jetzt geschafft, in das Finale zu kommen, nachdem auch sie eine sehr solide Saison gespielt hat. Ich glaube, 3. Platz letztendlich. Und im letzten Jahr waren sie ja auch schon in den Playoffs gewesen, sind da im Halbfinale damals gegen Fort Lauderdale ausgeschieden. Jetzt konnten sie sich durchsetzen, dementsprechend versprach das durchaus ein Finale zu werden, von dem ersten Team der Tabelle und einem Team, das schon Playoff-Erfahrung hat und hungrig auf den Titel ist. Jetzt ist die Frage, wie lief denn das Spiel? Lief es denn überhaupt? Fangen wir damit mal an.
Ich muss zugeben, wenn ich das richtig verstanden habe und richtig gesehen habe, dann hat tatsächlich der Stream, zumindest für uns, wir haben ja das über YouTube sehen müssen, ich kann natürlich nicht beurteilen, ob es bei Peacock denn schlechter oder besser lief, aber für uns, die das Spiel auf YouTube sehen, gab es den Stream quasi nicht oder zumindest nicht dauerhaft, weil es das wunderschöne Problem der Urheberrechtsverletzung gab. Also irgendein Lied, das zu hören war, hat dafür gesorgt, dass der Urheberrechtsbesitzer das Video gekillt hat und der Stream dann nicht mehr anguckbar war. Und den Stream, den man jetzt noch finden kann, zum Beispiel auf dem YouTube-Kanal, der beginnt erst ab der 99. Minute. Das heißt, so viel schon mal vorab, uns fehlt ein Tor hier in der Beschreibung gleich. Und ein bisschen kurios finde ich das schon, weil ich frage mich, woher die Musik kommt. Hat das der Rechteinhaber irgendwo über die Stadionlautsprecher gehört und die KI hat es dann sofort gesperrt? War das irgendein Lied in einem Werbetrailer? Also ist ja nicht so, dass die Clubs da gerade viel Einfluss drauf nehmen könnten.
Ja, es zeigt aber trotzdem, dass da durchaus ganz schön viel Unprofessionalität in dieser Liga unterwegs ist. Wir wissen ja schon lange, dass die KI die Highlight-Videos schneidet. Dementsprechend waren wir jetzt nicht so extrem überrascht, dass da ein Tor fehlte. Dass man da aber nahezu das komplette Spiel als Stream killt, weil es an irgendeiner Stelle einen Urheberrechtsverstoß gibt, das ist schon wieder merkwürdig. Also da hätte sich jemand mal kurz die 5 Minuten ransetzen können und zumindest den Part einfach rausschneiden können, wo es diese Urheberrechtsverletzung gab, dafür dann alles andere drin lassen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass über 99 Minuten lang eine Urheberrechtsverstoßung stattfindet und man deswegen erst in der 99. Minute einschalten kann. Das ist schon, wir sprechen hier über das Finale dieser Liga und man kann sich dieses Finale nicht mehr ansehen, außer die letzten paar Minuten. Und dazu muss man dann auch sagen, wenn wir da schon in der 99. Minute sind, weiß ja auch jeder, wie lange da noch gespielt wurde. Es gab kein Elfmeterschießen, so viel sei schon verraten. Und einen Großteil des bestehenden Streams ist dann einfach noch, wie ein Team am Ende feiert, das andere Team am Ende traurig ist und ein Team auch noch den Pokal bekommt. Aber spielmäßig sieht man aus dem kompletten Stream, der jetzt noch übrig ist, den allergeringsten Teil. Und ja, auch da fehlt ja logischerweise, es fehlen dort mehrere Tore, die davor stattgefunden hatten. Das ist ehrlich gesagt einer ersten Liga nicht würdig. Und es zeigt auch so ein bisschen, ich verstehe zum einen ja eh nicht, warum die USL unbedingt die Super League YouTube-mäßig ausgliedern musste aus ihrem YouTube-Account und dann einen eigenen für gemacht hat. Aber dass man es dann noch nicht mal schafft, sich da 5 Minuten hinzusetzen und diesen Stream nochmal nachträglich zu bearbeiten, das ist absurd. Und auch in den Highlights, da fehlt ja das Tor dann auch. Es ist sehr blöd. Und das ist auch keine Werbung für die Liga dann am Ende, wenn du das Finale nicht sehen kannst. Wir reden ja nicht von irgendeinem Spiel, wo es dann auch nochmal ein Rückspiel geben würde. Nee, wir reden vom Finale. Also das ist ja das Spiel, was man sich vielleicht doch nochmal irgendwann ansehen will. Existiert einfach nicht. Außer die letzten paar Minuten. Aber gehen wir mal in die Partie. Beziehungsweise, ja, es hat recht lange gedauert, bis da wirklich was Nennenswertes passiert ist. Nämlich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Denn dort fällt das erste Tor. Davor gab es, fand ich, mal so vereinzelte Chancen, aber irgendwie war nichts besonders Erwähnenswertes dabei. Oder hast du etwas?
Ich habe nur eine gute Parade von Sydney Martinez, die in der 17. Minute quasi rauskommt mit ihrer Verteidigerin, versucht den Schuss von Lexington quasi zu blocken. Der Ball geht dann in die Mitte und sie muss sich den ganzen Weg zurückrennen, um ins Tor zu kommen und schafft es dann, den Ball quasi beim zweiten Schuss zu klären. Das sah, fand ich, ganz gut aus, so von der Torhüterinnenleistung, aber ansonsten war das auch alles, was ich habe, bis zu 45 plus Ersten.
Oh, stimmt, da würde ich dir aber zustimmen. Das war wirklich eine sehr gute Parade und ist definitiv wert, erwähnt zu werden. Ja, und dann gab es halt das Tor in der ersten Halbzeit. Und in dem Fall ist es eine Passkombination, die wieder sehr schnell gespielt wird. Der Ball wird dann hoch in den Strafraum geschossen, landet letztendlich dann an der Strafraumgrenze. Und da steht Mia Korps. Die kennen wir in diesem Podcast schon, weil sie hat schon das eine oder andere Tor gemacht. Das macht sie jetzt auch in dem Fall von der Strafraumgrenze einfach abgezogen. Ich glaube, oben links war es dann gewesen. Sehr nettes Tor, auch wie davor schon kombiniert wurde. Sehr nett gemacht, schnell gemacht. Und damit waren die Gästinnen, ich überlege gerade, ob man das gendert, eigentlich nicht, war das Gastteam in Führung gegangen.
Ja, Mia Korbel ist echt eine gute Torjägerin. Die haben wir wirklich oft schon erwähnt. Aber es dauerte wieder ein paar Minuten bis zur ersten relevanten guten Szene. Und das war wieder Sydney Martinez im Tor von Carolina. In der 62. gab es nämlich einen Freistoß von Lexington, nicht weit vom Strafraum entfernt, in die Richtung der rechten oberen Ecke. Auch wenn quasi der Ball danach ein bisschen seltsam fliegt, schafft sie halt den Freistoß an sich zu halten. Und der Ball fliegt ein bisschen seltsam nach rechts. Dann landet er nicht im Tor, sondern halt vorbei. Aber ansonsten eine gute Parade von ihr und zu dem Zeitpunkt eben auch das Sicherhalten der 1:0-Führung.
Allerdings in der 72. Minute passiert es dann doch. Der Ball wird weit nach vorne geschossen und landet dann bei den Lexington-Spielerinnen. Dann sind noch zwei kurze Pässe notwendig. Letztendlich kommt der Ball zu Mackenzie Weinert. Die läuft mich genau richtig an, so ein bisschen seitlich an allen Verteidigerinnen vorbei, kommt da quasi aus dem Nichts, bekommt den Ball und kann ihn da kraftvoll aufs Tor schießen. Sehr gut kombiniert. Auch das durchaus nettes Tor und sorgte natürlich dafür, dass die Partie wieder offen war.
Ja, durchaus ein gutes Tor. Leider geht es dann in die Verlängerung, die wir beide an sich nicht sonderlich mögen. Und hier kommt der Punkt, den wir ansprechen, denn in dem Highlight-Video fehlt, ja, ich würde sagen, knapp 8-9 Minuten mindestens. Und in dieser Zeit trifft Steigleder, was für ein geiler Name, die Spielerin von Lexington zum 2:1. Wenn man dem Ticker glauben darf, war es ein Kopfball von ihr nach einer Standardsituation. Wir sehen es leider nicht, können es nicht direkt verifizieren. Ich finde es halt nur lustig, dass eine Mannschaft, die ein Pferd im Logo hat, eine Spielerin hat mit dem Namen Steigleder, was ja perfekt zu einem Sattel passt. Und daher, ich finde es großartig. Wenn es eine perfektere Spielerin für ein Logo wie diese gegeben hat, dann muss es eine geben.
In der 104. Minute fällt noch ein weiteres Tor. Und das Tor ist so ein bisschen aus der Kategorie, je nach Betrachtungsweise, Glück oder Pech. Denn es gibt einen Querpass in den Strafraum auf McCain. Und McCain bekommt diesen Ball, schießt ihn auch Richtung Tor. Allerdings kommt die Torhüterin noch ran. Der Ball, ich würde jetzt nicht sagen, prallt von ihr ab. Aber sie kann ihn nicht festhalten in der Situation, sondern der Ball landet wieder bei McCain vor den Füßen. Aber auch sie kann, dadurch, dass sie beide schon sehr, sehr nah beieinander sind, sie stehen direkt voreinander, kann den Ball an der Stelle überhaupt nicht kontrollieren, sondern der Ball prallt von ihr dann letztendlich ab und ins Tor. Das ist an der Stelle irgendwie sehr viel Glück bzw. sehr viel Pech, aber sorgt dafür, dass es 3:1 steht und danach passierte dann nicht mehr so wahnsinnig viel. Und dementsprechend haben wir ja einen neuen Champion, nämlich Lexington. Das ist schon okay. Allerdings, Carolina Ascent hat sich da durchaus auch gut präsentiert. Wir wissen ja nicht genau, was da in der zweiten, was da in der Verlängerung alles stattgefunden hatte. Aber wir setzen jetzt auf Jahr Nummer 3. Im nächsten Jahr holen sie sich dann hoffentlich endlich mal den Titel, weil sie schon so sehr darum kämpfen. Was soll man zu Lexington sagen? Sie haben sich durchaus ja einen sehr starken Kader gebaut und das hilft natürlich auch, um da am Ende Titel zu gewinnen.
Definitiv. Und ich muss zugeben, ich finde es auch durchaus manchmal ganz gut, wenn das Team, das die reguläre Saison gewonnen hat, sich auch die Playoffs holt. Weil oft diskutieren dann uns Teams nach dem Motto, was habe ich denn von einem Regular Season oder Conference-Titel, wenn man dann in Playoffs nichts reißen kann. Und in der Hinsicht haben sie jetzt quasi beides geschafft. In der regulären Saison knapp am Ende die Meisterschaft geholt und auch die gute Form dann in den Playoffs bewiesen. Aber natürlich hatten sie auch Heimrecht, was halt auch manchmal gut durchaus helfen kann. Wenn ich da an die Colorado Springs Switchbacks in deren Meistersaison denken musste, als sie halt immer zu Hause gespielt haben in den Playoffs und halt jede Mannschaft zu deren Höhenluft kommen musste. Und daher, ja, unterm Strich nicht ganz unverdient, weil man weiß, dass sich die besten Leute gekauft haben und natürlich die auch das dann alles möglich machen. Vielleicht auch jetzt nicht so überraschend. Ich habe sie als FC Bayern der Super League bezeichnet, die auch gerne das Modell gefahren haben, sich die Top-Spieler von allen anderen Rivalen zu kaufen. Kam nicht so gut an. Also da habe ich viel Spaß mit der Lexington Community gehabt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Abschließend zu dieser Saison könnte man sagen, da ist definitiv noch auf ganz vielen Ebenen sehr viel Verbesserungspotenzial in der USL Super League, auch in dieser Saison noch. Und ja, wie gesagt, also auch das jetzt nicht nur auf spielerische Art und Weise bezogen und dass sich da ein Team kurzfristig dann doch wieder abmeldet, aber auch, dass du das Finale nicht komplett, überhaupt nicht zeigst quasi, zeigt so ein bisschen, in welche Richtung die Liga immer wieder mal geht. Aber es ist ja noch nicht alles verloren. Wir können ja durchaus positiv in die Zukunft sehen. Ich bin gespannt, wie es in der nächsten Saison starten wird. Jetzt haben sie erstmal ein paar Wochen Pause. Und im August potenziell, August oder September, dürfte es dann ja weitergehen. Dann schauen wir mal, mit wie vielen Teams und wie sie sich anstellen. Beziehungsweise was für Transfers es noch gibt. Der europäische Markt hat Pause, beziehungsweise Saisonende. Da könnte man sich einige gute Spielerinnen holen. Gut, in der Konkurrenzliga der NWSL ist jetzt keine Pause, die spielen mehr oder weniger durch. Aber auch da könnte man sich die eine oder andere Spielerin vielleicht ja holen. Warten wir es ab. Wir haben noch eine Kleinigkeit nachzuholen von Forward Madison, nämlich den Kader, den hatten wir uns ja noch gar nicht angesehen. Was würdest du zum Kader von Forward Madison sagen?
Alles neu bringt der Mai, nun haben wir leider jetzt schon Juni. Alles neue bringt der Juni. Ja, einfach formuliert, Madison hat außer, ich meine, Derek Gebhardt wirklich den kompletten Kader entlassen oder gehen lassen. Nach einer richtigen schlechten Saison, vielleicht auch nicht komplett unverdient. Gegangen sind Stammspieler oder große Namen wie Bernd Schippmann, der Deutsche, der ja auch philippinischer Nationalkeeper war. Devin Boyce, eine Clublegende, die zu Greenville wechselte. Oder Chris Garcia, der jetzt bei Naples sorgt. Die meisten Spieler, die geholt wurden, haben jetzt keine großen Namen, haben aber schon durchaus für gute Sachen gesorgt. JT Harms kam aus der MLS Next Pro, Stammkeeper von Madison und spielt in den meisten Spielen wirklich sehr guten Fußball. Roman Torres, sehr guter Mittelfeldspieler. Und sie haben einen Spieler mit Wisconsin-Background zurückgeholt, nämlich Mark Sekpers, der spielte früher bei Charleston Battery, also eine Etage höher, und der kam zurück in seinen heimatlichen Bundesstaat. Und daher, ja, viel rotiert, viele junge Leute geholt, viel Leute geholt, die was beweisen wollen. Und bisher läuft es ja auch für Madison ziemlich gut. Also sind durchaus Playoff-würdig, Stand jetzt, oder in der Reichweite davon, was schon mal ein großer Unterschied zu 25 ist.
Was mir noch aufgefallen ist, sie haben sich sehr, sehr viele Spieler aus der MLS Next Pro geholt. Aber trotzdem haben sie jetzt nicht den allerjüngsten Kader. Also sie haben durchaus auch definitiv einen sehr erfahrenen Kader. Die Mischung finde ich da aber interessant in Form von die Spieler aus der MLS Next Pro, die sich geholt haben, sind jetzt nicht immer alle auch dort die jüngsten gewesen, sondern schon auch über die 20 hinaus. Mal sehen, wie es sich die nächsten Jahre entwickeln wird. Aber das fand ich ein interessantes Handling. Gut, hast du ansonsten noch etwas?
Nö, alles soweit gesagt, finde ich.
Dann war es das für heute. Gebt uns wie immer gern Feedback. Das könnt ihr machen unter Twitter oder auf Twitter unter Box2Box oder auf Facebook unter US Soccer News. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Super League macht jetzt Pause, die wird nicht mit dabei sein. Aber die USL-Männerligen, die sind weiter am Start. Und wir hoffen mal, dass jetzt am Wochenende die ein oder andere Kracherpartie kommt. Bis dahin, genießt das Wetter und genießt den Fußball. Bis dann.
Sideline.
He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career.
Der USL-Podcast von Fans für Fans.
That's a Landon Donovan call.
Yes.